Meine Damen und Herren, hier sind wir wieder mit unseren Dark Souls Berichten und wie immer sitze ich hier mit Domshot, um unsere Erlebnisse in Dark Souls zu sprechen. Hallo Dom.
Ja, die Kräfte schwinden, ne? Hallo.
Die Kräfte schwinden. Du hast dich doch hier, du bist doch überall inzwischen, kommst du doch nur noch hin und zeigst denen dein Schwert und dann sagen sie alle, nee, heute machen wir mal früh Feierabend.
Übrigens, apropos Schwert, das kann ich mal an der Stelle kurz sagen, tolles Lob, jetzt quasi rückwirkend 9 Jahre in die Vergangenheit oder noch länger ans Entwicklerteam, denn dieses Schwert, wenn man das, also dieses Black Knight Sword, wenn man das zweihändig benutzt, ohne Schild, dann hat das eine ganz tolle Animation zum Parieren und zwar drückt dann die Figur die Schwertscheide quasi in der Breite, die Schwertklinge meine ich, in der Breite gegen die Hand und stützt sich so dagegen. Also er benutzt quasi die Breite des Schwertes als Schild und stabilisiert die mit dem Gegendrücken. Und das fand ich ein schönes Detail, fand ich cool gemacht.
Das ist sowieso, also man muss natürlich immer jetzt daran sich erinnern, dass das Spiel inzwischen bald 10 Jahre alt ist. Mhm. Und aber trotzdem, also die Dinge, die wir in dem Demon's Souls Remake besprochen haben, gelten natürlich jetzt mit eben eingedenk dieser Einschränkungen, aber trotzdem auch für Dark Souls, ne? Also dieses wuchtige, das Gefühl für die Physis von all den Objekten, die man selber auch bewegt oder auch die Gegner bewegen, ne? Wenn sie irgendwie mit riesigen Keulen oder so zuschlagen, wie sie ausholen müssen, wie sie sich damit auch häufig außer Gleichgewicht oder aus der Position bewegen und solche Geschichten, das macht es schon echt cool. Das hat auch dieses Gefühl für eine Physis, für eine Schwere von dem, was da passiert.
Voll, voll. Also da war ich sehr beeindruckt, das zu sehen. Übrigens auch da nochmal ein süßes Detail, wenn man überlegt, in welcher Welt man sich hier befindet, Dark Souls, ne, alles nicht so schön. Und dann bemüht sich meine Figur beim Stützen dieses Schwertes in der Paradehaltung, nicht den Daumen an die Schneide zu führen. Also man sieht, wie die Finger abgespreizt werden, damit sich die Figur nicht selber schneidet. Und das finde ich so ein ganz süßes Detail, auf das man da geachtet hat.
Es hat echt schöne Details. Also bei meiner Figur war es so, dass ich irgendwann mal gedacht habe, so, wieso hält er denn das Schild falsch rum? Und dann habe ich festgestellt, ach so, das Schild ist also quasi an den Unterarmen festgebunden. Und dann nimmt er das aber auch immer so direkt vor sich, ne? Als ob du so deinen Unterarm auch vor dein Gesicht hältst und dabei dreht es sich um. Und das ist halt eigentlich auch relativ cool, weil ich habe auch erst gedacht, so, was ist das da? Was passiert da? Was macht meine Figur mit ihrem Schild? Hat man mir einen Amateur zum Steuern gegeben? Und dann so, ist es nicht so, dass er nicht mal weiß, wie rum man das Schild zu halten hat, sondern nein, ich, der Zuschauer, bin schuld, ich habe nicht verstanden, wie diese Befestigung sozusagen funktioniert. Das ist alles nach wie vor sehr, sehr cool. Auch ich stelle immer wieder fest in dem Spiel, dass die Figur hat eine gut gewählte Größe. Man bewegt sich ja sehr häufig durch so riesige Areale. Also das sind häufig irgendwelche Ruinen und Bauwerke, deren Dimensionen um ein Vielfaches größer sind als ich selber. Und die Kamera ist gar nicht mal so weit weg von der Spielfigur, aber einfach ihre Proportion ist so gewählt, dass sie immer sehr klein und verloren darin aussieht. Das ist schon echt cool.
Voll. Und dann auch oft diese Idle-Position, die sie einnehmen, wenn man sie gerade nicht bewegt, die haben auch sowas von, die haben so heroische Anleihen, finde ich. Bei mir hat er das Schild dann so halblässig am Arm herunterhängen und dann legt er das große Schwert auf seiner Schulter ab. Das hat so was Lässiges, Heroisches, was aber dann für diese dramatische Überzeichnung führt, wenn man dann die Hintergründe sieht, diese riesengroße Architektur. Das ist schon alles ganz schön gemacht, muss ich sagen.
Ja, genau. Und es ist genau wie bei Demon's Souls, du hast ganz häufig entweder so ein Panorama, das dir eine irrsinnig riesig weite Landschaft zeigt, gerne auch so, ne, mit irgendwie Wolken verhangen und einzelne Sonnenstrahlen brechen so durch. Das sind diese riesigen Lichtschäfte, die dann so runterfallen. Oder aber auch der Blick auf schon durchquertes Areal oder zukünftig zu durchquerendes Areal, ne, wo du so ein bisschen guckst und entweder denkst so, das habe ich durchquert. Oder, da geht's jetzt lang und ich sehe da schon, da bewegt sich irgendwas Großes oder sowas. Das gefällt mir gar nicht, was ich da sehe. Sachen, diese Vorzüge oder sowas, die hat es natürlich alle mitgenommen.
Apropos ich sehe gar nicht gerne, was sich da drüben bewegt. Wir sind beim Schmied und drücken uns gerade gefühlt ein bisschen davor, den nächsten Raum zu betreten. denn dort?
Nicht zu Unrecht übrigens. Ja. Außer wenn jetzt gleich wieder die Geschichte kommt, wie dein Schwert, ja, dieses komische, das, da haben wir schon erzählt, da wartet ein Gegner auf uns, der sieht aus, ist wie, von der Gestalt wie ein Skorpion, an der Anmutung wie eine Statue aus Stein gehauen und es sieht aus, als hätte man den Kopf abgetrennt und da so eine Metallplatte vorne dran geschraubt.
Ja, übrigens auch der erste Gegner vom reinen Erscheinungsbild her, dem ich sowas wie logische Gedanken zutraue, wenn man mal überlegt, vorher Minotaurus, der Wildeber, der Drache auf der Brücke, alles Tiere, alles sehr animalisch, da hast du das Gefühl, du hast mal mit einem instinktgeladenen Gegner zu tun, wenn man mal diese Ritter mal weglässt, aber hier erstmals ein riesengroßes Monster, das irgendwie menschenähnlich erscheint, dem ich dann automatisch, muss ich sagen, mehr zutraue und auch noch mehr Respekt habe.
Ja, vor allem, ich fand, das ist der erste, der in diese Silent Hill-Richtung geht, dessen Design fremd ist, weil genau das, was ich beschrieben habe, das ist dieses Ding, es ist offensichtlich belebt, es ist auch offensichtlich zumindest irgendwie ganz grundlegend intelligenzbegabt, es ist aber, es wirkt so, als wäre ihm sein Kopf abgetrennt worden und dann hat es diese eigenartige, was für mich immer aussah, wie so eine Metallplatte vorne dran und das ist irgendwas. Das erinnert mich halt an den Pyramid Head zum Beispiel aus Silent Hill. Ja, so ein Ding, das du siehst und ich verstehe schon irgendwie, was ich da sehe, aber ich verstehe nicht, was das ist und wieso das lebt und wie das funktioniert. Und das ist fremdartig und ein bisschen unterschwellig beunruhigend.
Ja, ausgestattet mit zwei, finde ich, sehr effektiven, mächtigen Angriffen. Einmal dieser Fernkampf, dieser Elektroblitz, den in den Raum, da in den Raum reingesteuert wird. Zum anderen eine mit dieser Art Dreizack, so eine Art Hieb- und Stichbewegung. Also hat auch durchaus ein Angriffsrepertoire, wo man sagen würde, holla, Vorsicht, da musst du vielleicht ein bisschen mehr lernen jetzt als noch beim Eber oder beim Minotaurus, ne?
Ja, ja. Und das ist der Gegner. Dort habe ich die in der letzten Folge schon geäußerte Theorie entwickelt. Wenn sie diesen Sprung nach hinten machen können, dann sollst du wahrscheinlich oder dann ist eine effektive Strategie, nah ranzugehen. Ja. Bei dem hat sich nämlich auch bewiesen, einfach möglichst nah ran und dann immer so Richtung Schwanz sozusagen mit ihm mitrotieren, ja, weil dann gehen viele seiner Angriffe ins Leere und dann habe ich auch dort wieder beobachtet, dass nachdem ich ein paar Treffer erfolgreich angebracht habe, er diesen weiten Sprung zurückmacht und da war der Moment, wo ich dachte so wait a minute, ja. Genau diese Aktion habe ich schon mal gesehen und ich schlussfolge daraus, dass das die Lösung der Designer ist, damit man eben nicht einfach nur einmal sich in eine günstige Position bewegt und dann auf ihn weiter draufschlagen kann, weil da findet so eine Art Reset statt. Jetzt muss die Distanz wieder neu geschlossen werden, bevor ich wieder in eine bequeme Angriffsposition gelange. Und danach habe ich dann bei jedem Gegner, der das konnte, habe ich sofort gesagt, okay, ja, immer auf Tuchfühlung.
Ja, ich bin hingegangen mit dem Wissen, dass ich gerade beim Schmied noch meinen Black Knight Sword auf einen Black Knight Sword plus 1 abgegradet habe.
Das ist ja wirklich schamlos.
Bin hingegangen, 5 Schläge, André, tot. Erster Anlauf, easy.
Das ist so erbärmlich. Ja? Weißt du, wie das bei mir gewesen ist? Bei mir, das ist jetzt noch vor meinem Angstgrinding, das findet ja später statt. Und bei mir war das wirklich so, das war ein buchstäblich minutenlanger Kampf, weil ich wenig Schaden gemacht habe. Das Ding ist ja erkennbar aus Stein, das macht auch irgendwie Sinn. Es hat mega, mega wenig Schaden, habe ich dem abgezogen. Ich hatte dann relativ schnell den Bogen raus. Und es ist ja auch Gottlob, es ist wirklich, das ist 5 Meter quasi von so einem Bonfire entfernt. Also bei dem zu scheitern ist wirklich, das ist das am wenigsten schmerzhafte, schwere Viech in dem Spiel. Rennst schnell runter, 10 Sekunden bist du wieder im nächsten Kampf. Ja. Und da hatte ich relativ schnell den Bogen raus. Aber ich habe halt so erbärmlich wenig Schaden gemacht, dass ich dann halt irgendwie immer dann das so wirklich millimeterweise habe ich diesen Lebensbalken abgetragen, bis es dann endlich mal gelegen hat. Weil man kommt dann auch in diese Situation, da ist ein schwerer Gegner, du bist gestorben. Jetzt würdest du ja eigentlich gerne hingehen und sagen, jetzt gehe ich mal vielleicht noch mal meine Waffe upgraden bei dem Schmied oder sowas. Aber deine ganzen Seelen liegen da vorne. Also renne ich zurück und hol meine Seelen ab, aber dann bin ich schon wieder im Kampf mit dem Viech. Und dann probiere ich es wieder. Und dann sterbe ich wieder. Und dann gehe ich wieder zurück. Und dann denke ich, jetzt wäre schön, meine Waffe abzugraden, aber meine ganzen Seelen liegen da vorne. Und da kann man sich dann zwar trotzdem natürlich entscheiden, jetzt gehst du noch mal irgendwie ein paar Meter zurück, räumst ein paar Gegner ab und guckst, ob du genug Seelen hast, um dir entweder diese Titanic Shards zu kaufen oder vielleicht hast du welche dabei. Und dann kostet so ein Upgrade auch nicht viel, zumindest am Anfang. Aber da hatte ich das Grinding habe ich ja eigentlich immer so eine Aversion gegen. Und da war ich noch nicht, mein Wille war noch nicht so weit gebrochen. Ja, mein Stresslevel war noch nicht hoch genug. Und dann habe ich da mich halt wirklich endlos an diesem Viech abgearbeitet. Und dann irgendwann ist es zum Glück, ist es dann, es blieb dann, glaube ich, auch mal ein bisschen in der Treppe stecken und das hat geholfen.
Also du beschreibst da Mühen und Leiden, die kann ich mir nicht mehr ausmalen. So weit weg sind die von meinem Spielerlebnis. Ja,
lässt sich hier weiter in der Sänfte durch die Welt tragen.
Ja, ja, dafür, also für mich hatten halt diese Ratten viel früher gebrochen. Da war echt der Moment, wo ich gemerkt habe, für mich keine Chance, hier weiterzukommen. Auch vor allem, weil es so frustrierend ist mit diesem doofen Gift und so. Da kannst du auch gar nicht mehr in Ruhe dann taktieren anschließen, selbst wenn du die Ratten besiegst. Und dann diesen Grind anzutreten, der hat echt, das kann ich schon sagen, der hat da lange mich durch dieses Spiel getragen, wo ich gemerkt habe, oh, also ich weiß nicht, was die Leute haben. Es ist ja vollkommen einfach.
Das ist echt ganz ulkig. Also ich war auch zumindest dann überrascht, wie einfach es dann streckenweise werden kann. Gerade wenn du es halt so ein bisschen übertreibst auch. Also ich habe dann später, also das geht dann von diesem, hinter diesem Viech geht's dann in diesen Darkroot Garden rein. Also das ist nicht weit entfernt von der Stelle, wo ich dann gesagt habe, Mensch, das ist ja jetzt wirklich der ideale Ort, um mal seine Zelte zum Grinding aufzuschlagen. Und das mache ich jetzt auch. Hatte ich in der letzten Folge ja schon beschrieben. Und dann halt auch gleich mal so 5-6 Level oder so drauf geschafft, ja, weil das die Gelegenheit war günstig und ne, grindest du in der Zeit, dann hast du es in der Not. Und dann ging das aber wirklich auch so fluffig auf einmal. Dann können wir mal ganz kurz drüber sprechen. Der erste Endgegner in Darkroot Garden ist nämlich der Moonlight Butterfly.
Ja.
Und da vielleicht ist das falsch, vielleicht schreien auch hinterher alle Dark Souls Fans jetzt, aber ich hatte im Sinn, dem Leumund nach, dass der schwer sein sollte. Und den habe ich auch. Das war dritter Anlauf oder sowas. Der war dann echt extrem einfach. Erstens wegen den Leveln, die ich drauf geschafft hatte, aber auch, weil ich festgestellt habe, das ist ein riesiger Schmetterling, der schießt, das sieht aus wie so Kristallsplitter auf dich ab. Und wenn man aber ganz nah, der Kampf findet statt, du stehst auf so einer Burgzinne wieder, ne, so einen Wehrgang mit einer hüfthohen Mauer oder so, oder fast schulterhohen Mauer, und der schwebt dann so vor dir. Und du musst eigentlich die ganze Zeit immer nur ausweichen, bis er irgendwann mal, weiß ich nicht, weil er müde ist oder so, mal kurz Pause macht an dieser Burgmauer, und dann kommt er nah ran, und dann kannst du mal ganz kurz richtig draufhauen, dann machst du Schaden wie die Sau auch. Und irgendwann löst er sich wieder und dann bist du wieder nur noch in der Defensive. Und ich habe festgestellt, wenn ich einfach nah an dieser Burgmauer immer diese Ausweichhechtrolle mache, dann schießt er einfach in die Mauer rein. Ja. Weil der visiert, diese Schüsse gehen immer genau dahin, wo du im Moment des Abfeuers dich befunden hast. Und wenn du in dieser Rolle bist, dann zielt er ein Stück zu tief. Und nachdem ich das einmal geschnallt hatte, dann war alles eigentlich easy, bis auf, der wechselt manchmal die Seite und dann schießt er so eine riesige Energiekugel runter, während er mittig über der Brücke ist. Und die waren da das Einzige, was noch gefährlich war, wo ich immer aufpassen musste.
Ja, also ich habe auch diese Taktik angewandt. Ich habe auch gemerkt, diese Projektile, die zerknattern an der Levelarchitektur, und habe es tatsächlich auch wieder im ersten Anlauf geschafft. Also ich habe auch viel Schaden ausgehalten. Das macht mir nicht viel aus. Die Schläge waren zerstörerisch. Das war überhaupt kein Problem. Da war ich auch dann auch selber überrascht, weil ich hatte ähnlich wie du auch im Hinterkopf, das ist einer von den Nervigen. Der blieb mir auch vor allem deswegen vom Hörensagen so im Hinterkopf, weil ich mir offenbar damals, wo auch immer ich das dann erfahren habe, mir dachte, ist doch nur ein Schmetterling. Warum ist denn der so schwer? Und ich glaube, deswegen hat sich das da so einbetoniert im Kopf. Und viel, also wenn ich das vergleiche, viel anstrengender und schwieriger fand ich die Kämpfe auf dem Weg dorthin gegen die normalen Waldgegner. Diese kleinen Mini-Ents, die da rumlaufen, zum einen, weil, also sind ja wirklich laufende Bäume einfach, die so peitschenartig nach einem schlagen. Zum einen, weil die eine unglaubliche Reichweite haben können mit einigen ihrer Angriffe, und da muss ich dann doch irgendwo hin. Also das mächtigste Schwert der Welt ist auch nur so gefährlich, wie nah es an einen Gegner rankommt. Und zum anderen, diese Angriffe, die sind so ruckartig bei denen, und dann erkennt man sie vor diesem grünen Hintergrund auch so schlecht. Also da hatte ich viel mehr zu tun. Da gab es auch eine Stelle, wo man mal, wenn man, da ist so eine kleine Falle, die wird auch sogar angekündigt vom Spiel, da wird sogar gewarnt, hier hier ist eine Falle, da liegt ein Item in der Mitte einer kleinen, ja, so einer Halbhöhle. Und da bin ich hin natürlich gelaufen. Ich dachte, ich bin hier der mächtigste Jedi-Meister der Welt. Was sollen die mir schon? Bin dahin, auf dieses leuchtende Bummel da aufgenommen. Und dann kamen natürlich sofort 5 der Waldmonsterchen da. Und da bin ich tatsächlich auch gestorben. Also so, die haben mir richtig Kopfzerbrechen bereitet.
Ja, die sind schon fies. Das ist einer von den wenigen Gegnern, wo diese Angriffsanimation erstmal sehr schwer zu lesen ist. Weil Das ist ja auch, das ist so ein komisches Gestrüpp. Also man darf sich das noch nicht mal wie einen wirklich klar umrissener Baum vorstellen, sondern es ist so, weiß ich nicht.
Busch.
Ja, oder wie so eine Palme, auf die man noch Farne gesteckt hat. Es ist auf jeden Fall so eine komische baumförmige Masse. Und bis man das eingenordet hat, was für komisches, wenn diese Büschel da rumwedeln, dann macht er jetzt diesen Angriff und dann macht er jenen, weil die auch noch so ein bisschen in der vorsinnflutlichen Texturierung der Landschaft absaufen, die sind schon echt am Anfang schwierig. Die sind auch sehr schnell und wenn die dann in großen Gruppen auftauchen, dann können die tatsächlich zum Problem werden. Ich bin sogar ganz, schon deutlich später, gibt's einen anderen Abschnitt in diesem Darkroot Garden, wo ich eigentlich dachte, die können mir alle nichts mehr. Und dann hat mich doch mal eine sehr große Gruppe von denen doch noch mal umgehauen, weil ich zu unvorsichtig geworden war. Weil, und da können wir mal drüber sprechen, eine Strategie, die sich ja bis zu diesem Zeitpunkt schon extrem deutlich herauskristallisiert hat, ist ja eigentlich vor allem Gegner immer anlocken. Das ist ja ein extremes Pull-Spiel. Also Leute kennen das vielleicht aus MMOs oder sowas, dass man Gegner pullen muss. Das bedeutet also, man tastet sich heran an eine Gegnergruppe, die irgendwie aber ja im Raum verteilt sind. Und dann ist dort eine Grenze irgendwann überschritten. Ab dann bemerkt dich der Gegner und leitet seinen Angriff ein. Und der Gegner, der am weitesten vorne steht, wenn man vorsichtig und langsam genug voranrückt oder sowas, der trennt sich dann von der Gruppe, weil bei ihm ist diese unsichtbare Demarkationslinie schon überschritten und bei seinen Kollegen aber nicht. Und mal ganz selten, ehrlich gesagt, vielleicht sogar nie, ich bin mir nicht sicher. Also wenn, ist es extrem selten, sind Gegner gruppiert. Das heißt, lockst du einen an, lockst du alle an. Aber ich glaube, das ist mir, ich wüsste nicht mal, dass mir das je passiert ist. Das heißt also, immer so rantasten, dass du einen einzelnen Gegner holst, den am besten noch ein bisschen weiter weglocken, damit du nicht im Eifer des Gefechts dann eben versehentlich doch noch andere dran ranziehst, ausschalten, wiederholen, oder? Das ist wahrscheinlich eine der Strategien im Spiel.
Ja, exakt. Bei mir, also ich habe tatsächlich 1-2 Mal diese Gruppenmomente gehabt. Ich erinnere mich einmal an diese Gruppe da im Glockenturm, die da von diesem Magier gebufft wird, diese Skelette, die waren in der Gruppe und in dieser beschriebenen von mir Falle in dem Wald. Auch da haben sich dann 4-5 von diesen Waldgeistern da, Waldbäumen, was auch immer, auf mich gestürzt.
Aber bei dem Ambush, die kannst du einzeln dir ranholen, das habe ich gemacht.
Ah ja, guck mal da.
Bei dem das im Glockenturm hast du wahrscheinlich recht, stimmt, an den habe ich gar nicht gedacht. Da kommt tatsächlich wie so eine Zombie-Horde.
Ja, aber ich hatte gar nicht die Notwendigkeit, das dann einzeln zu machen bei diesen Bäumchen, denn ich habe die dann auch hinter mir hergezogen, die sind mir alle nachgerannt und dann bin ich das Stückchen zurückgelaufen zu diesem geheimen Bonfeuer und da geht's einmal so um die Ecke und das funktioniert dann so, ist ein bisschen schwer zu beschreiben, die laufen mir durch diesen engen Gang nach, ich bin schon auf diesem Platz, wo sich das alles so ein bisschen weitet, wo auch das Leuchtfeuer ist und stelle mich dann von denen aus gesehen rechts hinter die Ecke. Und wenn sie aus dem Gang rauskommen, wenn ich mit meinem Schwert schwinge, was immer von rechts nach links schwingt, dann schwinge ich in diesen Gang hinein mit der Hitbox. Das heißt, während die noch im Gang aufeinander geklitscht rumstehen und mit dem richtigen Timing schwinge ich um die Ecke in diesen Gang hinein und treffe mit diesem mächtigen Ritterschwert halt einfach alle mit einem Schlag und dann sind alle weg. Das und das ist die Art, wie ich die farme.
Das ist eine auch insgesamt ganz gute, ich sag mal, Teasing-Strategie. Ich glaube, da exploitet man so ein bisschen Systeme des Spiels, aber ich habe das, also Entschuldigung, Tom, bei dem Spiel bin ich auch völlig schamlos. Ja,
pass mal auf, was ich nachher noch erzähle mit Cheesen, ey. Da werden die Augen aus dem Kopf fallen, ey.
Da lerne ich noch was, meinst du? Ja. Also das ist auch so, das ist ganz komisch. Das hatte ich aber auch schon bei Demon's Souls. Es gibt ja dieses System, das du auch schon beschrieben hast, dass Waffen auch an der Geometrie abprallen können.
Ja.
Vielleicht, weil ich nicht so ein Riesenschwert habe, das passiert mir mit meiner Axt auch hier sehr selten. Ich hatte auch schon bei Demon's Souls gesagt, ich finde das System häufig ein bisschen unberechenbar. Eben genau zum Beispiel bei dem Ding. Wenn ein Gegner da ist ein Gang und der führt um die Ecke, sagen wir jetzt mal so. Und jetzt kommt also so ein Gegner, und steht hinter dieser Ecke. Und dann ist es von mir aus noch relativ logisch, dass ich da so drum herum schwingen kann. Aber zum Beispiel, es gibt auch Gegner, die bleiben so ein bisschen an so Säulen hängen oder sowas, ne? Weil Wegfindungs-KI in dem Spiel ist immer so ein bisschen Lotterie. Manchmal ist sie okay und manchmal ist sie auch ein bisschen scheiße. Und dann kann ich das aber auch machen. Und dann schwinge ich quasi sogar durch diese Säule durch. Und man merkt zum Beispiel sogar, es gibt ein, zwei Stellen im Spiel, da planen die Entwickler auch einen Hinterhalt. Da sind Gegner zum Beispiel hinter Türen verborgen und sobald du eine bestimmte Linie unsichtbar für dich überschreitest, öffnen sie diese Türen und sollen rausströmen und auf dich losgehen. Mhm. Und eifrige Spieler haben schon Notizzettel hinterlassen vor diesen noch geschlossenen Türen und sagen, schlag einfach mal drauf, sozusagen. Und dann kannst du nämlich auch durch diese Türen, durch diese Gegner treffen, die dort hinter lauern. Und da ist das dann halt so, das ist nicht so ein klar umrissenes System von wegen, wenn diese Waffe physisch gegen eine Mauer prallt, dann prallt sie daran ab. Sondern ganz häufig schlägt sie eben dann doch durch. Und man ist eigentlich auch sehr froh, dass das tatsächlich so passiert, sondern es schlägt nur Funken. Ich glaube, dann nimmt auch, also es gibt ja einen Waffenverschleiß, das geht dann vielleicht ein bisschen schneller vor sich. Der ist übrigens viel langsamer als in Demon's Souls. Aber da kann man sehr viel, sage ich mal, sich zunutze machen in der Hinsicht.
Ich muss aber sagen, ich habe dieses System des Abprallens viel gezielter noch benutzt irgendwie. Und ich glaube, das ist dann tatsächlich so ein bisschen Cheesing. Aber da muss ich dann eben sagen, bei mir war das sehr zuverlässig. Ich bin nämlich vor allem in diesem Waldgebiet, habe ich oft Kämpfe gehabt, wo ich dann verstanden habe, wenn ich mit meinem Schwert einen normalen Angriff mache, mit dem Schild ausgerüstet, dann ist das eine ziemlich weitläufige Bewegung, weil ich das Gefühl habe, mein Schwert sollte man eigentlich mit zwei Händen schwingen. Aber mache ich nicht, ich will das Schild haben. Und dann ist diese Bewegung eine sehr weite und auch dieses, bis das Schwert wieder ein zweites Mal benutzt werden kann, das dauert kurz. Es hat dann so einen Moment des Stillstandes, bevor es zurückgesprungen wird. Und was ich mal gemerkt habe, war, wenn ich diese Schwungbewegung nach dem Schlag, also da steht, das Spiel registriert hat, jetzt wurde ein Schlag abgegeben, der Schaden wurde übermittelt. Wenn ich kurz danach das Schwert gegen einen Widerstand brechen lasse, gegen einen Baum zum Beispiel, dann wird die Animation abgebrochen und ich kann insgesamt schneller wieder zuschlagen, als wenn ich den Schwung komplett auslaufen lasse. Und als ich das verstanden habe, habe ich mal angefangen, damit zu experimentieren und es war richtig gut. In dem Waldgebiet habe ich ganz oft gegen diese Riesenritter so gekämpft, dass ich die um diese Bäume herum bewegt habe und dann diesen Schlag immer habe abprallen lassen, um schneller wieder zuschlagen zu können. Animations-Canceling. Das ist richtig geil.
Und das ist aber mal, da muss ich sagen, Hut ab. Das finde ich sogar clever, ehrlich gesagt.
Ja, danke.
Also ich vermute, vielleicht ist es von den Waffengattungen abhängig. Meine prallt extrem wenig ab und die ist halt viel kleiner als deine.
Ja, ja.
Aber sich das zum Vorteil zu machen, indem du sagst, wenn ich diese Animation, wenn es nicht abprallt, dann schwingt der halt noch komplett durch und bis der sich dann wieder in Ausgangsstellung begeben hat, dauert es von mir aus eine Sekunde und wenn ich ihn abprallen lasse, dann spare ich mir eine halbe Sekunde.
Ja.
Das finde ich dann clever, das ist dann halt so ein bisschen die Umgebung sich untertan gemacht, das ist gut.
Ganz kurz überlegt, ob ich Speedrunner werden soll, aber nur ganz kurz.
In einer anderen Welt, Dom, ja, da droppt dieses Schwert nicht bei dir. Ja.
Direkt
wer weiß, wie wir dann hier, dann würden wir hier sitzen und würden wahrscheinlich, keine Ahnung, würden immer noch über den Drachen diskutieren oder so.
Ja, aber sonst muss ich sagen, in dem Wald habe ich sonst nichts mehr erlebt. Also diese Ritter waren für mich dann kein Problem. Dieses Butterfly-Ding habe ich easy hinbekommen. Mit den Waldleuten kam ich einigermaßen zurecht, also mit diesen Waldbaumviechern. Da kam ich ziemlich gut durch, muss ich sagen, durch dieses Gebiet.
Ich würde gerne, aber ja, also wie gesagt, also nach meinem Angstgrinding lief das dann auch ziemlich gut. Ich habe aber dort noch mal eine andere Beobachtung gemacht. Bin ich mal gespannt, was du dazu sagst, ob dir das auch so geht oder vielleicht ist das auch noch so ein Fall, wo wir warten müssen, bis es bei dir vielleicht irgendwann mal wieder schwierig wird. Und zwar, weißt du, was an dem Spiel sich irre gut anfühlt? Oder ich glaube, ein Grund, warum sich dieses Spiel sehr, sehr gut anfühlt, ist, dass du immer, wenn du startest von deinem Leuchtfeuer aus, ne, also einen weiteren Run, wie man so sagen würde, ist es so, dass du dir, wie formuliere ich das am besten? Ich glaube, es ist extrem befriedigend, sich diesen Raum zu erkämpfen. Das Spiel sperrt dich ja durch diese Gegner, durch diesen Widerstand, der in der Welt existiert, erstmal in eine vergleichsweise erstmal in so eine Box ein, ja, ne, also nach links und rechts, egal wo du dich hinbewegst, überall stößt du erstmal auf Widerstand, überall ist Gefahr. Und dann besiegst du Gegner. Mit jedem Mal, wenn du, ne, wenn wir jetzt das über mehrere von diesen Zyklen denken, das Sterben, Neustarten und so weiter, kommst du aber immer weiter. Und innerhalb eines Runs bleiben besiegte Gegner ja besiegt, die sind tot. So. Und jetzt auf einmal ist es, mir ist das dann später auch aufgefallen, nachdem ich dann auch mal wieder zurückgegangen bin in die Undead Burg, Undead Parish und sowas. Und dann war ich dann ja sehr stark und habe die sehr gut leer geräumt. Und auf einmal ist dieser ganze Bereich befriedet. Und da ist nichts mehr. Und jetzt kann ich mich dort völlig frei bewegen. Während ansonsten ist es immer etwas, das dagegen pusht. Etwas, das meine Bewegung einengen will. Und es ist, das ist wie, in diesen Strategiespielen, wo man so eine Weltkarte erobern soll. Und du färbst sie nach und nach in deiner Farbe ein. So fühlte sich das an. Auf einmal war der ganze Bereich blau, wenn du verstehst, was ich meine. Ne? Ich konnte mich überall hinbewegen. Da war nichts mehr. Die waren alle besiegt. Und ich habe auch dran denken müssen, am Anfang an dem Firelink-Shrine, da führen ja verschiedene Wege weg. Und wir haben schon drüber gesprochen, es gibt eigentlich nur einen, der für dich als blutiger Anfänger vernünftig gangbar ist. Ne? Und wenn du dann mächtiger bist sozusagen und sich dann hinterher andere Optionen öffnen, wo man hier noch hingehen kann, jetzt vielleicht nicht bezogen auf den Firelink-Schrein, aber auch auf die anderen Wege, die sich dann immer von einem Leuchtfeuer aus anbieten. Der Bewegungsspielraum, die Freiheit, die erkämpft wird, wird immer größer. Und das hat sich für mich zumindest immer super angefühlt, wenn ich auf einmal, ne, ich starte in diesem Käfig und ich mache aber das immer größer und immer größer.
Finde ich sehr interessant. Ich kann das Gefühl auch gut nachvollziehen. Bei mir ist dieser Prozess des Befriedens innerhalb eines Runs an eine ganz andere Emotion gekoppelt, mit einer ganz anderen Wirkung, und zwar mit Einsamkeit. Je weiter ich in diesem Run komme und je mehr Gegner ich besiege, desto einsamer fühle ich mich in dieser zunehmend leeren Welt, dass es irgendwann so einen beklemmenden Moment gibt, wo ich mich fast schon drauf freue, entweder in ein neues Gebiet reinzukommen oder zu sterben, und dann sind wieder alle da. Alle Freunde sind wieder da, denen ich eben auf die Nase gehauen habe, und jetzt ist wieder was los. Ich bin nicht mehr so alleine. Weil was diese Welt mit mir macht, ist, wenn da niemand sonst ist außer ich, ich fühle mich da sehr, sehr in die Knie gezwungen, sehr alleine. Das liegt natürlich auch viel an der Architektur, vor allem bei diesen Burgarealen. Die sind sehr abweisend, die sind sehr schroff. Gleichzeitig sind die Areale auch sehr weitläufig, weil sie ja auch so designt sind, dass du dort Kämpfe ausführen kannst. Und wenn dort dann die Gegner fehlen, dann sticht diese Leere und diese Einsamkeit mir richtig ins Herz. Also bei mir komplett anderer Prozess. Ich bin tendenziell sehr glücklich und voller Schaffensdrang, wenn es losgeht. Und je weiter ich komme, desto einsamer fühle ich mich.
Ja, kann ich verstehen. Ab und zu, also das hatte ich eher selten. Ich fand es aber tatsächlich eher eben, also rein von der Bewegung ist es halt eine Befreiung, ne? Jetzt ist auf einmal, jetzt habe ich zumindest einen Radius, in dem ich einfach mich völlig frei bewegen kann. Und es ist ja auch gekoppelt an das Erforschen. Also die Welt lädt ja wirklich durch diese Abkürzungen, oder dann ist hier noch mal irgendwo ein Item oder so, das, ne, da liegt irgendwo eine Leiche auf einem Balken unter dir und du siehst, da leuchtet das typische weiße kleine Leuchtfeuer, das dann Item ist und solche Geschichten. Dieses Erkunden zum Beispiel, das geht ja auch erst dann richtig gut, wenn dieser Raum erstmal befriedet ist. Ne?
Andererseits sind halt die Gegner für jemanden wie mich mit Orientierungsschwierigkeiten immer ein schöner Anhaltspunkt, da warst du noch nicht. Da könnte es weitergehen. Und dadurch ist es für mich auch wieder so positiv besetzt, während wenn ich wohin komme, wo schon alles leer ist, ich mir dann zuerst denke, ach fuck, hier ist scheinbar Sackgasse, hier war ich ja schon mal.
Ja, das stimmt. Also die sind also ne, als zur Spielerführung oder auch als Punkt, genau, hier war ich noch nicht. Mhm. Dafür sind sie auch die nicht. Also ich verstehe auch, was du meinst. Ja, dieses Gefühl von Verlassenheit und von Einsamkeit, das fand ich bei dem Demon's Souls viel stärker. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass die Soundkulisse dort einfach noch mal ein Ticken besser ist als in dem Dark Souls, weil das jetzt halt einfach sehr viel älter ist. Ich glaube, da fand diese ganzen Umgebungsgeräusche dort sehr, sehr wirkungsvoll. Das sind sie hier auch. Also auch das hat echt schön diese trostlose, verlassene Atmosphäre. Aber das war nicht ganz so eindringlich. Ich hatte auch ein, zwei Mal dieses, oh Gott, ich armes kleines Ding, allein auf der Welt Gefühl. Und dann freut man sich sogar auch mal, wenn man mal einen freundlichen NPC trifft in dieser sonst so feindlichen Welt. Das ist auch eh ganz cool. Aber ich fand's im Mittel, glaube ich, einfach extrem befriedigend, immer zu sehen, wie ich immer weiter vorankommen konnte, ne? Und wie ich diese Flut immer weiter zurückdränge.
Also ich glaube, für mich sind die Waldereignisse, halt eine Sache gibt's, die im Wald noch passiert sind. Das fand ich übrigens verwirrend. Ich habe hier gerade mal durch meine Notizen geguckt und da steht das so ganz leicht, also wirklich, also quasi mit Bleistift auf dem Monitor ganz zart drauf gedrückt, weil ich das noch so hinzugefügt habe vor der Aufnahme. Hydra. Im Wald gibt es ein Monster, auf das ich zufällig gestoßen bin, wo mich der Weg gar nicht offensichtlich hingeführt hat. Und dann stellt sich heraus, das ist ein ausgewachsener Boss, ein Hydra-ähnliches Wesen, das in einem kleinen Swimmingpool-See herumschwimmt. Und einen, also mit einer Hydropumpe, oder ich kann nicht anders als Pokémon zu zitieren, angreift. Und wenn man nah rankommt, dann schießen die Köpfe runter. Und dann ist es natürlich auch Dark Souls, das heißt, man hat nicht einfach nur dieses Monster, sondern man muss sich vorher um so komische Kristalläumelchen kümmern, so kleine Männchen aus Kristall, die auf einen zulaufen und einen verdreschen wollen. Die müssen zuerst weg und dann geht's an diese Hydra. Und auch da, also ich lüge nicht, erster Run hat geklappt, aber die größte Herausforderung bei diesem Monster war, du musst dann die Köpfe abschlagen und so, das ist gar nicht so schwer, wenn man erstmal rangekommen ist. Dieser Fernangriffkampf ist der gemeine. Und vor allem, das Ding wird auch einfacher, je weiter du kommst. Ganz entgegengesetztes Balancing mal. Es gibt keine dritte, vierte Phase, wo es schwerer wird nochmal, sondern je mehr Köpfe abgeschlagen sind, desto weniger Angriffsbewegungen stehen dem Vieh zur Verfügung. Und da war mein größter Gegner der Abgrund. Was ist das denn für ein Müll? Man muss nämlich vom Strand ins Wasser hineinlaufen, wo man verlangsamt wird, ist ja kein Problem, aber irgendwo, und man muss ganz genau gucken, geht dieser Strandkomplex also wie ein Marianengraben runter und dann, wenn du da drüber schreitest, bist du sofort tot, du fällst sofort runter und da, also da bin ich tatsächlich dann gestorben. Das war richtig, richtig fies, also gegen das Monster zu kämpfen und nicht runterzufallen, ganz gemeine Sache.
Boah, dann hat ja wenigstens doch nicht gleich der allererste Anlauf. Also.
Ja, stimmt, genau. Ich bin da tatsächlich, weißt du, was da sogar passiert ist? Ich habe das Ding beim ersten Anlauf besiegt und wollte dann irgendwas aufsammeln und bin da runtergefallen. Oh Gott. Das war's. Und dann musste ich zurücklaufen und ganz vorsichtig meine 5000 Seelen da zurückholen. Das war knackig, ey.
Also ich bin inzwischen fest im Team Bossmonster, nachdem ich sehe, wie du hier durch das Spiel segelst, ja. Aber ja, das ist ja unten, das ist das Darkroot Bassin. Das ist tatsächlich was, mit der Hydra hatte ich auch nicht große Schwierigkeiten, weil da bin ich dann auch noch erst sehr viel später tatsächlich hingekommen, weil diese Abzweigung, die man da runter geht. Das ist eigentlich ganz am Anfang. Da geht man rein in diesen Darkroot Garden, da geht so ein schmaler Grat an einem Abgrund vorbei, links sind Hügel und an einer Stelle geht's rechts ab, zwischen diesen Hügeln ist so eine Passage. Mhm. Und da findet man ein Item und da sind diese blöden leuchtenden Blumen oder was das ist, ne? Das ist wie so eine große Rose, die leuchtet. Die sehen am Anfang für dich, wenn du sie noch nicht kennst, immer aus, als ob da ein Item liegt. Und so, oh, Item! Und dann kommst du hin und dann so, das ist nur so eine blöde leuchtende Blume. Und ich hab nicht geschnallt, dass es da runtergeht. Ich bin dahin, ich habe das Item eingesammelt, das da liegt. Ich guckte da, das sah für mich nach steilem Abgrund aus. Und da führt so ganz knapp ein paar Meter weiter, ist da so ein steiler Weg runter. Und den hab ich übersehen. Und für mich war das abgehakt. Und dann bin ich erst ganz viel später da noch mal hingestolpert, weil da gab es so eine Phase, wo ich nicht genau wusste, wo soll ich denn jetzt noch lang, wo geht's denn, welchen Weg habe ich noch nicht erkundet. Und dann bin ich darauf gestoßen erst. Aber das war erst erheblich später.
Ja, ich glaube, das war wieder so ein Moment, wo ich an dem Bildschirm vorgegangen bin und gemerkt habe, huch, hier könnte man runtergehen. Ich glaube, es geht. Und dann habe ich es tatsächlich rausgefunden und es ging. Und dann war ich da sehr früh und dank eben dieses krassen Schwerts ging das dann da alles. Aber also wie gesagt, dieser Abgrund, übrigens, da war ja dann noch was Lustiges. Also wenn man dieses Monster dann besiegt, dann habe ich zum ersten Mal gemerkt, dass ich jetzt hier kein europäisches Rollenspiel spiele. Dann bin ich diesen See da noch bis in die hinterste Ecke nachgelaufen. Und dann war da auch wieder so ein Diamantschlumpf gestanden, nur dieses Mal in Gold. Den habe ich auch kaputt gehauen und plötzlich verwandelt der sich in eine junge Frau. Und ich dachte, okay, also jetzt haben wir hier eine neue Ebene erreicht von diesem Spiel und der Atmosphäre. Und die ist, also ehrlich gesagt, ich kann es schon gar nicht mehr richtig zitieren, vielleicht kannst du das besser, eine wichtige Figur, die dann irgendwie die Estus-Fläschlein aufbufft, wenn man sie im Lager wieder besucht, daheim im Nexus. Aber da war ich kurz verwirrt, weil das war so ein Bruch plötzlich. Also was ist das denn?
Ja, das wird eine von den Firekeepern sein. Du kannst, es gibt mehrere, glaube ich, ja. Ich glaube, es gibt mehrere Firekeeper in dem Spiel. Und wenn du dann diese Firekeeper Souls hast, dann kannst du dort deine Estus-Flasche aufpimpen.
Ach so war das, ja.
Das habe ich aber auch erst viel später. Es ist so ekelerregend, dass dir all diese Dinge in den Schoß gefallen sind, ja. Weißt du, wie lange ich hier quasi mit so einem Holzschwert und einer Zwille durch die Gegend gelaufen bin? Meine Güte.
Ja, also es ist schon bemerkenswert, wie man dieses Spiel aushebeln kann, ne, mit so einem Grind. Und wir haben jetzt mal kurz zwischen den Folgen gesprochen. Das war nicht so, dass ich hier mir ein Wochenende Zeit genommen habe, um das Black Knight Sword aufzuleveln. Das war so eine Stunde, lass es höchstens 1,5 Stunden sein, dann hatte ich das. Und danach bin ich ganz normal dem Weg gefolgt. Kein weiterer Grind. Wie schnell man dann doch das Balancing dieses Spiels mit einem verhältnismäßig im Rahmen gebliebenen Grind kaputt machen kann.
Ja, genau. Das... Ja, also wie gesagt, ich war auch überrascht, dass man auch mehr oder weniger unfreiwillig und auch es geht relativ flott, das stimmt schon. Mhm. Also bei mir war es so, man muss dazu sagen, das Spiel ist in der Hinsicht auch, es ist halt, sagen wir mal, fast schon zu gut in seinem seiner Kampfmechanik, weil der Grind nicht so eine Belastung ist wie in anderen Titeln. Zumindest also für mich war es so, ich fand die Kämpfe dann immer doch noch so spannend, mhm. auch während ich da mich in dem Darkroot Garden hochgelevelt habe. Jetzt vielleicht also bis auf den letzten Durchgang oder sowas. Irgendwann merkst du dann schon so, alles klar, jetzt solltest du mal aufhören. Das wird jetzt relativ einfach und das braucht jetzt auch schon zwei Durchgänge, bis du endlich mal wieder ein Level up zusammengegrindet hast. Aber mhm. bis dahin blieb es eigentlich immer spannend, diese Kämpfe dann auszufechten. Ich musste immer noch aufpassen und wenn ich mich blöd angestellt habe oder wenn ich mal doch in versehentlich dann irgendwie eine Gruppe von Gegnern auf mich gezogen habe, dann wird's dann doch wieder gefährlich. Da gab's übrigens, stimmt, bei dem Ding, bei dieser meiner Grinding-Route, da gab's auch was, wenn diese Statuen da, die liegen ja am Boden erstmal, als würden sie ja da schlafen oder was auch immer. Und da springen dann bei zweien von denen springen immer noch zwei von diesen Baumwesen aus dem Boden. Und das ist dann immer eine Gruppe. Die eine Statue und die zwei Bäume, mit der musst du dich auseinandersetzen. Aber das ist dann halt auch relativ, also den einen Baum, wenn du dann weißt, der springt jetzt da gleich hoch, der ist dann eigentlich eh sofort tot und dann rennst du noch ein bisschen weg und der Baum ist viel schneller als die Statue, dann ist der zweite Baum auch weg. Deswegen ist es relativ auch einfach, das in einen einzelnen Encounter aufzubrechen.
Ja.
Langer Rede, kurzer Sinn. Dadurch, dass es so interessant war, ging das relativ schnell von der Hand und das Grinding fühlt sich nicht so belastend an und dementsprechend leicht kann man es natürlich auch ein bisschen, also man kann es viel leichter übertreiben als in anderen Spielen, wo ich schon nach 5 Minuten mir denke, das ist das eigentlich, ja. was fange ich hier gerade mit meinem Leben an, das ist doch alles scheiße.
Ja, das stimmt. Ich muss auch sagen, vielleicht ist es halt auch einfach die Belohnung, ne? Vielleicht ist das Spiel dann einfach so, dass es sagt, so, du hast jetzt hier einfach mal diesen Kampf, bist du angegangen, ohne vielleicht dich da vielleicht einen Sinn darin erst zu sehen und jetzt kommt halt die Belohnung. Und noch eine Belohnung, Aber dann kommt irgendwann dafür der Moment umso härter, wenn du merkst, es geht nicht mehr weiter. Weil das ist ja dann auch so eine Heimzahlung, weil ich hatte natürlich dann einen Moment, wo ich gemerkt habe, so, offenbar ist der Saft raus aus dem Schwert, es funktioniert nicht mehr, wie ich bisher gespielt habe. Jetzt bin ich wieder in dem Bereich, wo ich ganz normal mich hier durchkämpfen muss, wie jeder andere auch.
Wo ist denn der jetzt eingetreten?
Also, das war in dem sogenannten Tal der Drachen, so hieß das, glaube ich, ein Bereich, ein Areal, das ich gefunden habe, nachdem ich diesen Wald für mich dann beendet hatte. Und dort laufen so kleine Drachenbabys herum. Das ist so eine Gegend, die ist so, es ist eigentlich eine Schlucht, muss man sagen, in der es nur sehr wenig Architektur gibt. Und da laufen eine ganze Menge kleiner Babydrachen offenbar rum. Und die, habe ich gemerkt, die machen mir unheimlich viel Schaden. Ihr Feuerspein, was irgendwie auch so einem Elektroschaden ähnelt, zieht unheimlich viel Gesundheit von mir ab. Ich bin zu langsam, um wirklich zur Seite zu rollen, wenn sie wollen. Sie haben so ein Schnappen nach vorne, das mich unheimlich stark verletzen kann. Und dafür, meine Angriffe ziehen wenig Gesundheit bei denen ab. Und da habe ich gemerkt, hier ist ein Gebiet, wo ich mindestens vielleicht nochmal eine kleine Spur grinden muss oder sehr, sehr, sehr vorsichtig sein muss. Also da hat mich das Spiel dann wieder eingeholt.
Okay. Boah, aber das ist, glaube ich, ein Abschnitt, also da bin ich auch noch nicht. Ich weiß, welche Stelle du meinst. Ich habe auch da sozusagen mal den C reingehalten schon, aber da bin ich selbst noch nicht gewesen. Also das ist, da weiß ich nicht, da ich bin mal gespannt, was so deine Erfahrungen sind mit denen, die, glaube ich, jetzt auch eher logisch von der Abfolge der Schwierigkeitsprogression als nächstes anstehen. Dann können wir jetzt aber auflösen, wo hängst du denn jetzt fest?
Ja, ich muss aber vorher noch eine Sache reinwerfen in dem Tal der Drachen, ja. Da ist noch was passiert. Ich habe ja erzählt von meinem Cheese-Moment, ne?
Der, ja, ja, ja. Ich dachte, wir hätten da den Gipfel schon erreicht.
Nee, jetzt kommt's. Tal der Drachen, ich war da drin, die ersten Babydrachen kamen, einer ist tatsächlich im Kampf, den ich zu verlieren drohte, weggeflogen, das fand ich ganz interessant, keine Ahnung, ob das so vorgesehen ist oder ein Bug, dann bin ich dieser Schlucht mal gefolgt, ich hatte zwei Möglichkeiten, entweder ich laufe über eine Brücke, da war etwas Architektur vorhanden, da warten auch viele andere Drachen, da wusste ich schon, da keine Chance, wenn ich gegen einen schon so Probleme habe, wird es gegen vier nicht besser werden, dann bin ich an der Schlucht entlang gelaufen. Und dort war ein weiterer Babydrache, der ist tatsächlich einfach weggeflogen, als er mich gesehen hat. Auch da, keine Ahnung, ob das so sein soll oder nicht. Und jetzt kommt's. Ich bin weiter diesem Klippenrand gefolgt und sah einen gigantischen, riesengroßen Drachen aus der Ferne. Der hang an dieser Klippe dran, als wäre er dort vor Urzeiten mal dran gestürzt und machte keinen lebendigen Eindruck. Und ich bin da hingegangen, ganz langsam, mit einem unglaublich andächtigen Blick und offenem Mund, weil so ein riesiges Vieh habe ich in der Welt noch nicht gesehen. Und dann wurde auch so ein ganz klein bisschen Environmental Storytelling betrieben. Da sahen wir dann so zwei Ritter, die waren von seinen Klauen umgeben. Die hatten auch Items, die sie fallen gelassen hat. Also man konnte sich richtig vorstellen, wie er noch gegen die gekämpft hat und da offenbar gestorben ist. Stellt sich heraus, nee, der war im Leben. Und als ich die Items eingesammelt habe, hat er sich zum Kampf erhoben und hat mich mit einem, also Tippser, seiner Fingerspitze weggehauen. Ich war tot. So, André, jetzt kommt's. Ich startete beim Bonfire neu, bin dorthin gelaufen, sah den Drachen, an den beiden Babydrachen wieder vorbei, sah den großen Drachen da wieder hängen. Er tat so, als wäre er tot. Ich zückte meinen Bogen, legte 171 Pfeile, die ich in meinem Inventar noch hatte, vor mir auf den Boden und schoss alle 171 Pfeile auf die Tatze dieses Drachens. Und die haben gerade so gereicht, dass er daran gestorben ist, ohne sich ein einziges Mal zu wehren. Das war's, das war der Drache.
Ich habe immer vermutet, dass der Drache auf der Brücke, dass das auch vielleicht irgendwie gehen könnte, weil dieser Schwanz da ja so runterhängt. Mhm. Und ich habe immer überlegt, aber wobei, du hast ja erzählt, du hast auf den Schwanz geworfen und er ist weggeflogen, ne?
Ja, du musst einfach nur aus der Ferne draufschießen und dann genug Pfeile dabei haben. Er wird sich niemals wehren, weil er nicht versteht, dass du da bist.
Hast du deinen Bogen gelevelt?
Nee, gar nicht. Okay. Die haben auch wirklich so gereicht. Also wirklich 171 Pfeile. Ich weiß auch noch ganz genau, jeder Schuss hat 30 Schaden gemacht. Das hat richtig gedauert.
Das ist ja schon fast viel. Also ich habe mit meinem Bogen, glaube ich, sogar mal angefangen, auf diese Schwanzspitze des Drachen zu schießen. Ich glaube, ich habe 11 Schaden gemacht zu dem Zeitpunkt.
Du musst die Körperteile ausprobieren. Ich habe verschiedene ausprobiert mit meinen begrenzten Pfeilen. Die Taz hat am meisten Schaden gemacht.
Okay, also ich rede jetzt von dem Brückendrachen auf dem Weg zu dieser Undead Parish. Ja, also und ich weiß nicht, aber ich habe das gesehen, ich habe dann gedacht so, ich habe so überschlagen und gedacht so, das sieht aus wie 200 plus Pfeile, habe ich Lust jetzt hier zu stehen und 200 Pfeile in das Ding reinzujagen, selbst wenn es funktioniert und dann habe ich mich entschlossen, dass ich das nicht machen möchte. Aber ja, ich hatte schon, also ich kann mir das vorstellen, dass das funktioniert. Ich habe schon ab und zu mal ein, zwei Gegner auch so mit dem Bogen einfach weggeschossen. Den hatte ich dann zwischenzeitlich aber auch hochgepumpt, den hatte ich verbessert inzwischen beim Schmied. Genau für solche Situationen. Also manchmal, ne, schaust du unten auf deine Estusflaschen, denkst dir so, das könnten noch ein paar mehr sein, sind nur noch 5 über oder sowas, ne? Also wenn man so ein Bonfire hochgelevelt hat, ich weiß nicht, haben wir das schon mal erzählt? Ich hoffe, also man kann über die Humanity, die man im Spiel findet, kann man ja das Bonfire upgraden und dann startet man eben mit 10 Heiltränken in die nächste Runde, nicht nur mit 5. Mhm. Auf jeden Fall, und dann habe ich auch schon häufiger gedacht, so, ich schieß den jetzt einfach mal weg, weil ich weiß aus der Erfahrung von vorherigen Durchgängen, mit dem bin ich noch nicht so gut, der verliere ich wahrscheinlich einmal einen Heiltrank oder sowas und den hätte ich gerne einfach noch weiter im Gepäck. Aber bei sowas Großem, ja, da habe ich das noch nicht gemacht.
Ja, ich habe auch wirklich, das war schon in sich eine gewisse Dramatik, weil ich beim Schießen ich habe da ja Zeit investiert, gemerkt habe, die Pfeile gehen langsam zur Neige und ich konnte noch nicht abrechnen und absehen, ob das ausreichen wird. Und wirklich so bei 15 Pfeilen wurde es eine richtig knappe Kiste. Also ein Pfeil mehr, da hätte gut sein können, den hätte ich nicht mehr gehabt. Also es war eine ganz knappe Kiste. Und damit war für mich aber auch dieses Areal erstmal abgehakt. Also danach irrte ich rum, ich suchte, wo geht's denn jetzt weiter? Und dann landete ich in dem Gebiet, das mich zum einen ins organisatorisch unheimlich beeindruckt hat, zum anderen auch frustriert, denn hier komme ich nicht weiter und hier brauche ich jetzt deine Hilfe. Soll ich das mal schildern?
Bitte.
Also, New Anor Londo, unterirdisch, eine Art Geisterstadt, inszenatorisch deswegen toll, weil du kommst dahin und du siehst diese Skelett- und Leichenkrieger, die du schon von den anderen Gebieten kennst. Hier aber sind die einfach so sehr mit sich selbst und ihrem Schicksal beschäftigt, dass sie sich nicht angreifen, sondern die sitzen da, die liegen da, die bedauern ihr Schicksal, die heben den Kopf zum Himmel, die schauen gedankenverloren ins Nichts. Die kannst du einfach so weghauen, wenn du magst, oder sie bemitleiden, eins von beiden oder beides. Und dann kommst du zu einer Brücke. Über diese Brücke sollst du gehen und an deren Ende warten Geister auf dich. Und die kannst du nicht verletzen, wenn du nicht ein besonderes Item konsumierst. Das habe ich in meinem Inventar schon gefunden. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo ich das aufgesammelt habe. Das kannst du schlucken und dann kannst du für gewisse Zeit diese Geister auch wirklich angreifen. So, habe ich verstanden, bin da so ein bisschen rumgelaufen und dann kam ich an eine Stelle ziemlich schnell, wo sehr viele Geister da waren und die haben mich gekillt. Und jetzt hänge ich hier, denn ich weiß zwar, dass ich dieses Item benutzen kann, um die Geister zu erledigen, aber davon habe ich nur noch ein einziges übrig. Und jetzt frage ich mich, soll ich das wagen? Wo bekomme ich dieses Item her? Wie mache ich weiter, André?
Also, okay. Also erstens, was ja auch cool ist, ist zu dem New Anor Londo, da geht's ja über den Weg vom allerersten, vom Firelink-Schrein aus, ne? Geht's da runter. Das ist übrigens auch wie so ein Weg, ich habe den ewig übersehen. Als ich den entdeckt habe, habe ich auch gedacht, hoch, ja, geht's noch runter? Das gibt's ja gar nicht, um Gottes Willen. Ich habe gedacht, es gibt den Weg Richtung Friedhof, den Richtung Untotenburg, fertig. Ja, und dann so, ja. Oh, das ist ja ein Ding. Dann zu deiner Frage, dieses Item, diesen Transient Cursor ist das, glaube ich, droppen die Geister, wenn du sie wegklopfst. Ah. Also eigentlich, bei mir war es zumindest bislang immer so, dass ich hatte immer das Gefühl, das Spiel protokolliert schon, guckt schon ein bisschen mit und weiß, okay, er wird das jetzt wahrscheinlich wieder brauchen und dann droppt es das auch. Man kann das aber auch kaufen irgendwo. Ich habe nur vergessen, wo. Es gibt jemanden, der verkauft das Ding. Mhm. Bin mir nicht mehr sicher, wer das gewesen ist. Ich glaube aber, dass du sowieso an der Stelle jetzt theoretisch noch gar nicht weitermachen sollst.
Ja.
Und das ist auch etwas, ich habe lange Zeit das übersehen. Es gibt nämlich einen Abschnitt, The Depths heißt der. Mhm. Und das ist ein Abschnitt, da kommst du hin aus der Burg der Untoten raus. Da gibt's noch eine Passage, die habe ich auch lange Zeit übersehen. Und zwar, es gibt, glaube ich, zwei Wege, die dahin führen. Wenn du hinter dem, wo du den Taurus-Demon besiegt hast, ja, den allerersten Endgegner, da kletterst du ja die Leiter runter und dann geht's da links auf die Brücke, wo am Schluss wo dieser Drache ist, der Feuer speit. Und direkt davor, gegenüber, wo du runterkommst, ist eine Tür, die am Anfang verschlossen ist. Und die ist dann später auf. Ich glaube, weil du ein Item bekommen hast schon und einen Schlüssel, um die zu öffnen. Es kann aber auch sein, dass ich die von der anderen Seite geöffnet habe. Das weiß ich nicht. Es gibt nämlich noch einen zweiten Weg dahin. Und ich glaube, der führt da lang. Hast du den Händler gefunden in der Burg der Untoten?
Ja.
Der auf diesem Balkon sitzt.
Ja,
und
ja, ja,
irgendwie,
ja.
Ich glaube, immer mit seinem Kessel redet, als wäre das eine Person. Ja. Und da kommst du ja hin, da geht's irgendwo rechts ab und da sind diese beiden Speerkrieger, da ist eine Treppe, die runterführt, die ist versteckt hinter Fässern und diese Treppe gehst du runter und dann kommst du in einen Raum, der hat zwei Ausgänge und der eine führt zu diesem Händler und der andere, glaube ich, das ist, glaube ich, der Weg, der runterführt auch zu diesem anderen Teil dieser Untotenburg und da ist nämlich hinten in so einem Kabüffchen ist ein Dämon, den du besiegen musst. Der wiederum droppt einen Schlüssel. Und mit diesem Schlüssel kannst du die Tür öffnen zu diesem Abschnitt The Depths. Mhm. Da geht's dann in so Abwasserkanäle. Alles ist schleimig und glitschig und so. Das ist ganz geil. Nee,
da war ich noch nicht. Ich habe kurz gedacht, du meinst so eine Art Kavernenlevel. Den habe ich auch schon entdeckt. Da warten so zwei orkartige Gestalten auf mich. Und die mit einem Schlag machen die mich tot. Und da wusste ich auch, hier geht's auch nicht weiter.
Ja, genau, das ist noch der andere. Ja, das ist der Ausgang eigentlich von Blight Town.
Ach, deswegen standen die mit dem Rücken zu mir. Ach, guck mal da, das ist ja faszinierend. Ja.
Da kommst du hinterher, nach Blight Town kommst du dann nämlich wieder raus.
Ach, ist ja interessant. Ja,
aber das The Depth, das ist das eigentlich, wo du jetzt als nächstes meiner Meinung nach hin solltest. sehr und gut. Da musst du mal gucken. Ich hoffe, dass ich jetzt das mit dem Ding, dass es da lang geht mit dem Händler, bin ich ganz tausendprozentig sicher. Ich meine, wenn du irgendwo eine Treppe runtergehst und da sind Hunde, die dich angreifen und da ist so ein Haufen brennender Leichen, dann bist du richtig. Ja.
Perfekt.
Da bin ich auch irgendwann erst viel später hingestolpert und habe gedacht, so, fuck, hier ist, oh Gott, es geht hier noch weiter, die Burg ist noch größer, das gibt's ja gar nicht. Und ja, genau, und dann da über die Köter wird an anderer Stelle nochmal zu reden sein.
Oh je, da bin ich ja mal sehr gespannt. Da bin ich ja sehr gespannt. Ja, ich weiß, die Wölfe in Demon's Souls, die haben mich richtig genervt. Da bin ich mal gespannt, was hier passiert.
Ja, also nicht mal so sehr die Hunde. Es gibt dann hinter eine Variation von den Hunden, über die ich eigentlich reden will. Aber ja, aber da musst du hin und sowas. Und das ist dann, mal gucken. Ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt, was du sagst.
Naja, ja, also ich für die Leute draußen auch. Ich habe hier, achte, man hört's. Ich habe mir hier das notiert auf Blatt Papier mit Stift, wie so ein Mönch des frühen Mittelalters. Und ich werde das nachher zur Couch tragen und mal den Weg nachlaufen.
Ich freue mich ja vor allem. Ich bin jetzt in Sen's Fortress. Da freue ich mich schon drauf, wenn du da hinkommst.
Naja,
da hilft dir dein scheiß Schwert nicht.
Ich kann es auch werfen, bestimmt.
Wir werden sehen, wir werden da zu gegebener Zeit werden wir über diesen Abschnitt sprechen.
Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt, was ich als nächstes auch hochgrinden werde.
Ja, das ist ja, da hilft dir das Grinden nur bedingt. Das, ja. Bin gespannt. Bin sehr gespannt. Und am Ende, keine Ahnung, vielleicht kommst du, sagst du auch hinterher so, ich weiß nicht, was du hast. Ich kam da rein, ich ging da durch, ich schloss die Tür hinter mir ab, aber ja, das werden wir dann zu gegebener Zeit besprechen.
Aber ja, ich bin gespannt.
Das sind sozusagen jetzt hier, also wir sind gespannt, wie die Erlebnisse von Dom irgendwo hinterher in diesen Abwasserkanälen sind. Ich bin da, es gibt da eine Sache, die ist echt, da bin ich mal gespannt, es gibt eine Schweinerei, die da passiert. Und wenn es so läuft wie bisher, dann fragst du hinterher, was denn? Das ist bei mir gar nicht passiert. Ja. Und dann muss ich dich wieder aufklären, was für Grausamkeiten es theoretisch gegeben hätte.
Ich bin sehr gespannt. Ich bin wirklich sehr gespannt, ey.
Aber ich hoffe sehr, ja, dass wir diesmal wenigstens hier uns dann weinend in den Arm liegen können und erzählen können, wie schlimm das alles war.
Oh Gott, hör auf. Das klingt ja furchtbar.
Also dann, in diesem Sinne, das war's mit diesem Teil, meine Damen und Herren. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt weiteren Spaß daran. Und beim nächsten Mal geht's weiter. Bis dahin.